Hi, herzlich willkommen zum Arche-Podcast. Die Arche ist eine Kirchengemeinde in Augsburg. Wir lieben Jesus und unser Herz schlägt dafür, unsere Mitmenschen für Jesu Nachfolge zu begeistern. Auf diesem Kanal findest du wöchentlich dazu inspirierende Inputs. Viel Spaß beim Anhören.
Die erste Frage ist, ich warte auf das Bild, weil ohne das Bild macht es ja keinen Sinn. Die erste Frage ist, links oder rechts? Wir machen mal ein kleines Entscheidungsbarometer. Wer ist für rechts? Wer ist für links? Ja, wunderbar. Es ist eigentlich auch gemein, gell? Einfach so eine Frage zu stellen, ohne irgendeinen Hintergrund. Ihr wisst ja gar nicht, in welche Richtung es geht. Und es ist etwas unklar, wenn man gar nicht weiß, auf was ich hinaus möchte. Weil es könnte auch sein, dass ich da zum Beispiel eine politische Gesinnung abfrage. Ja, und man will ja gar nicht so ganz linksextrem oder rechtsradikal sein, sondern man will ja irgendwo wissen, jetzt gibt es so viele Themen wie Wirtschaft und wie die Migrationsfrage oder wie der Lebensschutz, die Umwelt, wo bewegt man sich da? Ja, da kann man so einen Entscheidungsbarometer gar nicht so leicht treffen. Vielleicht ist es damit einfacher. Pizza Hawaii oder Pizza Pepperoni? Ich müsste jetzt fragen, wer alles keine Ananas auf seiner Pizza mag. Genau, also das wäre schon mal eine einfache Frage. Oder vielleicht gar keine Pizza. Vielleicht lieber Salat oder einfach nur Pasta. Ja, also das könnte man alles da mit abfragen. Und ihr seht schon, gerade an solchen banalen Themen, jetzt wie bei Pizza, ist es nicht so einfach, ein Meinungsbild hinzubekommen. Wir sind ja mittendrin in unserer Reihe, in diesem Oberthema lebendige Gemeinschaft, wo wir gerade drüber sprechen und da hinschauen, was das alles ausmacht und beinhaltet. Und ich habe euch da nochmal ein Bild mitgebracht. Und zwar hatte das jemand so als Eindruck mal an einem Freitagmorgen bei dem Gebet von unserem Leitungsteam. Und das ist dieses Bild des Magneten. Ja, seht ihr hier diesen starken, großen Magneten und dann diese ganzen kleinen, feinen Eisenspänchen, die von den jeweiligen Polen da so angezogen werden. Und wir als Gemeinde, wir als liebevolle Gemeinschaft, wir sind dieser Magnet. Ja, das ist das Bild, dass wir wie so ein Magnet sind und egal, ob durch unsere Aktivität, durch unsere tatkräftige Liebe oder eben aber auch durch unser Sein, durch unser Genießen von seiner liebevollen Gegenwart, wie gerade eben in der Worship-Zeit. Wir sind hier mitten hingestellt mit diesem genialen Gebäude, in diesem Park, in diese großartige Stadt. Ja, wir lieben Augsburg und Gott hat uns hier hingestellt, damit wir eben dieser Magnet sein können. Und die Liebe des Vaters ist letztendlich dieser Magnet, der die Menschen zu sich zieht. Es geht gar nicht so sehr um uns als Gemeinde, um uns als Aare, sondern dass Menschen hingezogen werden zu Gott, zu diesem Gott der Liebe, zur Liebe des Vaters, dass sie ihn kennen und dass sie ihm vertrauen. Als Kirche gehören wir Jesus, der heute lebt und der auch heute aktiv unter uns in unserem Leben wirkt. Und wir folgen ihm. Und so ist eine Kirche, eine Gemeinde immer in Bewegung, immer im Vorwärtsgehen. Und auch wir als Aare empfinden das, dass Jesus uns sowohl in der Qualität als auch in der Quantität wachsen lassen möchte. Dass er da sich wünscht, dass das zunimmt. Und wir befinden uns gerade hier in verschiedenen Prozessen, eben auch mit diesen drei Sätzen, über die wir schon oft das gesprochen haben, was wir sein wollen. Und eben aber auch in so einer zukünftigen Gesamtausrichtung, wo Gott die Arche platzieren möchte. Und den Mitgliedern haben wir Anfang der Sommerferien einen Brief geschrieben und versucht, euch da transparent mit reinzunehmen, wo es ja auch da um eine Anstellungsfrage ging von einem weiteren pastoralen Mitarbeiter, sag ich mal, wo jemand sich beworben hat und wir noch nicht als Gemeinde genau wissen, hey, ist es das, geht es da weiter in die Richtung oder hat Gott da noch jemand anders für uns und wo wir merken, okay, das hängt aber ganz viel auch mit unserer zukünftigen Ausrichtung, Sicht da zusammen. wichtig ist, dass wir alle zusammen eben Gemeinde sind und diese lebendige Gemeinschaft von Jesusgläubigen. Ja, dass das schon mal etwas ist, eine Basis, was uns eint und wo wir miteinander da unterwegs sind. Und mir sind für heute zwei Bibelstellen wichtig. Die hängen nicht direkt miteinander zusammen, aber ihr werdet dann schon den Link kriegen, okay? Jesus besucht Martha und Maria. Und dazu schauen wir mal in die Bibel, in das Lukas-Evangelium, in Kapitel 10, Vers 38, heißt es, als Jesus und die Jünger ihre Reise fortsetzten, kamen sie in ein Dorf, in dem eine Frau Jesus in ihrem Haus willkommen hieß. Ihr Name war Martha und sie hatte eine Schwester namens Maria. Maria setzte sich zu den Füßen Jesu und nahm jedes seiner Worte auf. Jesus, der hat sich anscheinend dort in diesem Haus so richtig wohlgefühlt. Der ist da gerne hingegangen zu Maria, zu Martha und der Lazarus, der Bruder, hat da auch noch gelebt und einfach Kaffee getrunken, Kuchen gegessen. Und die drei waren wahrscheinlich Singles, ja, weil nichts anderes so beschrieben wird, wenn die so zusammen gelebt haben. So wie Jesus selbst auch. Wer ist Single? Super. Sehr gut, herzlich willkommen. Jesus war Single, ja. Jesus war genauso da mittendrin und die drei. Und sie waren auch bestimmt interessante, unterschiedliche Persönlichkeiten, diese drei Geschwister und Jesus natürlich dazu. Die Martha, die hat sich irgendwie vielleicht nie richtig hingesetzt während dem Kaffee trinken. Sie hat viel bewirkt und einen tollen Dienst, einen tollen Job gemacht. Die Maria, die war so mehr die Spirituelle, die immer so einen Bibelvers parat hatte und die zu jedem Lebensumstand geistlich erklärt hat und die immer nur gesessen ist. Ja, ich skizziere das ja nur so ein bisschen. Wir lesen weiter in dieser Story. Aber Martha war es leid, die vielen Hausarbeiten für ihre Gäste zu erledigen. Und so unterbrach sie Jesus und sagte, Herr, findest du es nicht ungerecht, dass meine Schwester mich mit der ganzen Arbeit allein gelassen hat, oder? Du solltest ihr sagen, dass sie aufstehen und mir helfen soll. In einem älteren Bibeltext und einer anderen Übersetzung heißt es, Herr, kümmert es dich nicht das? Bist du überhaupt interessiert an mir? Ja, wir haben gerade diesen Flyer gesehen, unbekümmert. Frauen dürfen unbekümmert sein. Ja, Jesus kümmert sich. Er, der Ewige, der Allwissende, er, der dich schon geformt hat im Mutterkörper, im Bauch der Mama, der weiß, wie viele Haare du heute Morgen im Waschbecken gelassen hast. Er kümmert sich um dich. Er ist der gute Hirte. Und die Martha, die fragt hier, Herr, kümmert es dich nicht das? Und da kannst du jeden Umstand einsetzen deines Lebens. Jede Sorge, jede Last, jedes blöde Ding, was dich ankotzt, kannst du da einsetzen. Herr, kümmert euch das nicht. Doch, es kümmert ihn und er interessiert sich da für dich. Wichtig zu verstehen an der Stelle ist auch noch, dass Gastfreundschaft in der damaligen Kultur elementar wichtig ist. Es ist auch heute noch, auch wenn wir als Deutsche nicht ganz so leben, aber es gibt viele Länder, wo das wirklich präsent ist und auch die Bibel betont es. Ja, egal ob im Römer 12, Hebräer 13, 1. Petrus 4 müsstest du nachlesen, wie wichtig dort Gastfreundschaft genommen wird. Und diese Gabe, wirklich andere Menschen da so aufzunehmen, die ist wirklich herausragend. Und das Geniale ist, es ist eine geistliche Aktivität. Ganz praktisch dazu dienen, mit anzupacken. Und man braucht gar nicht groß theoretisieren, sondern kann einfach involviert sein, im Bett machen, im Boden reinigen, Kartoffeln schälen, im Teller abwaschen. Gut, oder? Du kannst es auch übertragen auf andere Dinge, auf Administration, auf das, dass es in der Gemeinde eine gute EDV oder eine Technik gibt. Also das kannst du auf vieles übertragen, was eben da ist, auch an ganz konkreten Dingen und die auch wirklich notwendig sind, die auch super schön und wichtig sind. Aber die Martha tut es und ist in dem irgendwie und sagt, Jesus, Sag endlich der Maria was. Der Herr Jesus antwortete ihr: Martha, meine geliebte Martha, warum bist du so aufgeregt und beunruhigt und lässt dich von all den vielen Ablenkungen ablenken? Maria hat das Wichtigste entdeckt, indem sie sich entschieden hat, zu meinen Füßen zu sitzen. Sie ist ungestört und ich werde ihr dieses Vorrecht nicht nehmen. Wieder in einem älteren Bibeltext heißt es, aber nur eins ist notwendig. Nur eins ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden. Guten Teil gewählt? Mögen manche, die vielleicht sich so eher in der Martha sehen oder das so nachempfinden können, denken, hey, wie gemein ist es denn? Das kann ja nicht sein, dass ich hier alles mache. Das macht mich sauer, wenn Jesus sagt, Maria hat den guten Teil gewählt. Freunde, aber der Grund für die Zurechtweisung ist nicht der Dienst oder die Arbeit. Das kritisiert Jesus gar nicht. Wichtig ist zu verstehen, im Glauben gibt es so Kopf, Herz, Hand. Mit die schwierigste Reise ist, wenn es von unserem Hören, unserem Verstehen, unserem Erfassen von Gott erstmal diese 18 Inches, diese paar Zentimeter hier runterrutschen muss in unser Herz. Weil Glaube eine Herzenssache ist. Aber dann muss es auch in die Hände und die Füße gehen, muss es auch in die Praxis kommen. Ja, das hat ganz viel damit zu tun, unser Glaube. Und Jesus sagt dann dennoch eben sanft und bestimmt: Warum bist du so besorgt? Warum bist du innerlich so voller Unruhe? Und ihr kennt es vielleicht jetzt, wenn ihr aus irgendeiner gechillten Urlaubszeit kommt, wenn ihr weg wart oder nicht arbeiten wart, dann vielleicht weniger. Aber ihr kennt äußeren und inneren Stress. Und ja, es gibt vielleicht manche gute Stressarten, die uns dazu irgendwas stimulieren. Aber ihr kennt diesen negativen Stress, egal ob der von außen an dich rankommt oder ob der innerlich in dir da ist. Ja, dieser äußere Stress kann bedingt sein, eben durch Arbeitssituationen, durch Druck, kann aber auch schon durch Familie, durch Anforderungen, durch Erwartungen von Kindern passieren oder durch Streit, kann passieren in Teams, in der Gemeinde oder eben auch viele Gedanken und Sachen, die da in deinem Kopf, in deinem Innersten ablaufen. Und ich weiß noch, wir wollten irgendwo jetzt im Sommer, da im Urlaub, was feiern. Und das Erste, was ich meiner Frau sage, ist: Boah, du, ich glaube, ich habe Schlafstörungen. Mittlerweile weiß ich, okay, das mag auch an ein, zwei anderen Gründen liegen, dass es gar nicht nur damit zu tun hat, dass ich da immer um dieselben Uhrzeiten aufwache. Aber ich habe mit Einschlafen null Probleme. Nur wenn ich dann so 3, 4, 5 aufwache und dann der Kopf anfängt zu rattern und man sich über alles mögliche Gedanken macht und irgendwie da merkt, okay, man kommt da aus dieser Selbstbeschau oder irgendwie so einer Nabelschau oder irgendwas nicht raus oder macht sich über irgendwas jemand anders, wie auch immer, Sorgen, Gedanken, dann merkst du, okay, da hat etwas dir deinen Frieden geraubt. Und da ist etwas, warum du nicht mehr in diesem Frieden, in dieser Ruhe Gottes bist. Aber das hat er für uns. Er ist Yahweh Shalom, der Gott des Friedens. Und er möchte, dass wir in diesem Shalom leben, in diesem umfassenden Wohlergehen, in dem Ganzheitlichen, was er da für uns hat, dass wir in diesem Frieden sind. Und es fängt hier drinnen an, kommt natürlich mit zum Ausdruck, worüber ich denke oder wie meine Gedanken ich steuere. Und das ist so wichtig für dieses innere Beunruhigtsein. Ja, und dann kann es natürlich aber auch damit zusammenhängen, warum bist du so besorgt und innerlich so in Unruhe, nicht nur mit diesem Stress, sondern auch, wenn wir meinen, etwas perfekter machen zu müssen, als es braucht. Ja, du darfst dein Bestes für Gott geben, du darfst da wirklich Gutes für Gott leisten, aber es geht ihm nicht um Perfektion. Es geht ihm nicht darum, dass wir mehr performen, als er eigentlich von uns möchte. Und wenn mein Wert, meine Identität dann sogar noch in meiner Performance liegt, ja, dann ist klar, dass Gott dir etwas beibringen will. Mir hat er das auch schon vielmals beigebracht. Gott braucht dich nicht. Gott braucht dich nicht. Er könnte alles selber tun. Und er könnte auch jeden anderen nehmen. Aber wisst ihr was? Gott will dich. Gott will dich. Es ist viel persönlicher, viel näher, viel herzlicher, viel freundschaftlicher, viel väterlicher, wenn er dich will, wenn er dich erwählt hat und sagt, hey, du bist mein Kind und ich will mit dir da in deinem Leben durchgehen, aber auch dich gebrauchen, in dem, wer du bist, mit deiner ganzen Story, mit all dem. Ja, er will dich gebrauchen. Und es passiert eben nur aus dem Sein heraus. Ja, aus dem, wenn ich weiß, dass ich sein darf vor ihm. Wie bei der Mama das kleine Kind ist. Daraus kann dann all das Tun herauskommen. Dazu kommen wir gleich. Weil Jesus sagt, eins ist nötig. Das gute Teil zu wählen. Und warum sagt Jesus das gute Teil? Das kommt zum Beispiel vor im Psalm 73, meines Herzens Trost und Teil. Im Psalm 142, da gibt Gott Zuversicht und das Teil. Müsst ihr mal nachlesen. Es geht dabei um Jesus selbst. Es geht dabei um Jesus bei diesem guten Teil. Jesus macht nicht den Dienst schlecht, sondern wenn er das so betont, dann geht es ihm um diesen Vergleich, zwar aber auf der anderen Seite um die Prioritäten. Es geht ihm darum, dass du deine Prios ordnest. Was kommt zuerst? Weil Jesus derjenige ist, der in mein Herz schaut. Und weil er viel mehr daran interessiert ist, was hier drinnen abgeht, was sich hier ereignet in mir drinnen, als in dem, was du für ihn tust. Weil er sich viel mehr darum kümmert und darum sorgt. Und er schaut auch auf die zugrunde liegende Motivation. Im Vers 42 haben wir das gelesen, dass die Maria sich zu den Füßen von Jesus setzt, weil sie bei Jesus ist. Sie schaut auf das, was Jesus wirklich wichtig ist. Nehmt doch mal diese alte Socke Petrus. Er war uns in allem weit voraus. Wisst ihr, in welchem Punkt zum Beispiel, bis er für mich der einzige Mensch, wo ich gehört und gelesen habe, dass er übers Wasser gelaufen ist. Und das konnte er tun, indem er auf Jesus geschaut hat, indem er den Ruf gehört hat, Jesus es ihm gesagt hat, komm, und er voll Vertrauen, voll Glauben aus dem Boot gestiegen ist und gelaufen ist, und es hat funktioniert. Aber als er dann seinen Blick auf die Sorgen, auf die Probleme der Welt, auf deines Lebens, auf den Kummer, auf den Schmerz, das Alleinsein, auf was auch immer welchen Stress gerichtet hat, blub, gluck, 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 hat er angefangen zu sinken und schreit, Jesus, hilf mir. Und Jesus hat ihn natürlich sofort gerettet. Aber der Punkt ist, wenn wir unseren Blick auf ihn richten, kannst du Unmögliches mit ihm tun. Und kannst du erleben, dass du von ihm da drin getragen bist. Wenn Jesus bei dir im Wohnzimmer sitzt, was kann wichtiger sein, als in seiner Gegenwart zu sein, als bei ihm zu sein und es zu genießen? Ihm zu Füßen zu sitzen und zuzuhören. Maria sitzt zu Jesu Füßen. Hier in dieser Story, aber auch bei einer späteren Gegebenheit in Johannes 12 wird es erzählt, als sie seine Füße mit kostbarem Nardenöl gesalbt hat und mit ihren Haaren seine Füße getrocknet hat. Maria hat irgendwie immer das Gespür, was Jesus wichtig ist und wofür Jesus sein Herz schlägt. Sie macht etwas in dem Moment, was gegen die soziale Norm verstößt und wo sich auch andere darüber aufgeregt haben, weil sie es nicht verstanden haben. Ja, der Judas hat gesagt, ja, was machst du? Warum gibst du diese ganze Kohle für dieses Öl aus Verschwendung? Das hättest du es doch den Armen gegeben. Er hat es nicht verstanden und auch die anderen, die sich aufgeregt haben. Aber Jesus, er bestätigt sie. In beiden Situationen sagt er, es ist so gut, dass du zu meinen Füßen bist. Und Maria hat ihren Stammplatz gefunden zu den Füßen Jesu. Und natürlich ist das nur ein bisschen symbolisch. Es kommt eben auf die innere Haltung an, auf eine Haltung der Demut und von einer Unterordnung unter Gott. Dass ich weiß, da gibt es diese absolute Autorität, diese Wahrheit. Da gibt es diesen Gott, den ich nicht in allem erklären und verstehen kann. Aber trotzdem ist er so nahe, so persönlich, dass er sogar Mensch geworden ist. Und Maria hat ihren Stammplatz gefunden zu den Füßen Jesu in einer Position des Hörens und des Gehorsams. Maria war in einer Position der Anbetung. Und sie hat zuerst ihn gewählt, zuerst Jesus gewählt. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer die Beziehung zu Jesus, diese innige, vertraute Nähe zu Jesus hat, das soll nicht von ihm genommen werden. Und es ist, glaube ich, so entscheidend, so wichtig, dass wir diesen Durst, diesen Hunger nach Jesus haben, weil wir dadurch so viel mehr von ihm, von seiner Geisteskraft, von seiner Fülle in unserem Alltag erleben können. Wenn wir uns immer wieder auf ihn fokussieren, unseren Blick auf ihn richten, weg von uns. Und wisst ihr, die Martha konnte ja auch nur die richtige Pizza bringen, weil sie wusste, was er wollte. Maria hat es gehört. Maria wusste es, was Jesus wollte. In Bezug auf das, was wir tun sollen. Ich hätte euch gerne noch hier was demonstriert, aber das in meiner schusseligen Vorbereitung nicht gemacht. Einfach, wenn ihr euch vorstellt, so eine Stehleiter und da ist jemand, der da draufsteigt und der da arbeitet, als Handwerker, der da etwas performt, der sich anstrengt und hey, das Wort muss verkündet werden. Ja, diese Person, die auf diese Leiter geht und die da dabei ist zu arbeiten. Auf der anderen Seite einen Sessel, wo jemand drin sitzt und chillt und einfach nur da in dem ruht, in dem vielleicht still ist, in Sprachen singt und sagt, let the spirit flow. Maria, die sitzt zu Jesu Füßen, die hört auf ihn und die hört ihm zu. Ja, das ist vielleicht mehr dieser Sessel. Und alles tun, alles was getan werden muss, auch was Jesus ja von uns möchte, das muss das Fundament in dem Sein haben, sagt Jesus. Eins ist nötig. Das praktische Dienen muss getragen werden mit dem Hören auf Jesus. Weil sonst verzetteln wir uns, sonst verrennen wir uns. Und wir haben gar nicht die Möglichkeit, das richtige Ziel anzuvisieren. Es ist so wichtig, dass wir unseren Blick wegkriegen von uns, von dieser Selbstbeschau, von dieser Selbstbezogenheit, weil das so die älteste Versuchung überhaupt ist. Unabhängig zu sein von Gott. Zu sagen, den brauche ich nicht, ich mache es alleine. Deswegen ist es so wichtig, unseren Blick auf Jesus zu richten und nah an ihm zu sein. Denn wir wollen eine Jesus-fokussierte Gemeinde sein und nicht nur eine eventorientierte Gemeinde. Wir wollen auf Jesus fokussiert sein. Auf Jesus ist unser Zentrum und es ist so gut und wichtig, anzupacken, wo Jesus sagt, mach das. Und zugleich ist es so wichtig, dass unsere Identität, dass sie eben fest in Jesus ist und nicht in unserem Dienst, nicht in unserer Anerkennung von Menschen. Klar ist dabei auch, es sind doch nie nur die und wir. Ja, es ist jeder Beter, der arbeitet auch viel. Und jeder Macher hat auch den Geist Gottes. Sowohl als auch ein Nebeneinander und ein Miteinander. Ich habe euch mal versucht, es hier ein bisschen gegenüberzustellen. Klar ist da manches ein bisschen spitz, aber die Martha, die ist vielleicht mehr, die sagt, boah, ja, der Leib Jesu, wir sind Hände und Füße, wir können da was mit Gott tun. Da geht es um das Geben, das Anpacken, das Tun, eben hier diese Gastfreundschaft. Und in ihrem Haus, dort wo sie war, da wurde eben praktische Liebe geübt, da wurde gedient. Da, hey, das Wort, klar, wir brauchen das, alles super. Die Maria auf der anderen Seite hingegen ist jemand, die von der Braut Jesu schwärmt. Und sagt, boah, ich bin so gerne diese Braut. Auch wenn du als Mann vielleicht sagst, okay, aber. Und da geht es um das Empfangen und das Anhimmeln von Gott, um das Sein vor ihm. Und da wird in diesem Haus gebetet und bei der Maria, da ist Anbetung und auch diese Salbung, wo sie seine Füße salbt. Und der Geist. Ja, und ich habe da hingeschrieben, ein Nebeneinander und ein Miteinander. Es geht ja nicht um das auf gegenseitig auszuspielen oder zu sagen, das eine ist jetzt besser als das andere. Aber es geht darum, dass eben eine Martha mit einem Herz von Maria ist, mit einer Gesinnung von Maria. Aus diesem bei den Füßen Jesus sein, alles zu ziehen und alles zu empfangen. Wenn es um das Lernen von Gott, um das Erleben Gottes geht, dann brauchen wir A, Weisheit, Wissen, Erkenntnis. Wir brauchen da alles aus dem Wort Gottes an Lehre, damit es persönlich Veränderung bewirkt, damit wir wissen, verstehen, wie Gott ist, wer er ist und wie er die Dinge sieht. Das brauchen wir, wenn es ums Lernen und um das Erfahren Gottes geht, das Erleben Gottes. B, brauchen wir den Heiligen Geist. Brauchen wir die spürbare Gegenwart, das prophetische Wort, das innere Reden, weil es persönliche Veränderung bewirkt und ich sehe, wer Jesus ist, wie Gott ist und wie er die Dinge sieht. Beides macht es deutlich. Und ich fühle mich in beiden wohl. Ich kann es euch nur an einem Beispiel oder an zwei kurz darlegen. Auf der UNUM-Konferenz, krasse Botschaft von Johannes Hartl da über Einheit und von dem Bischof Pilz oder wie der hieß, Pilz, am Sonntagmorgen, wirklich super fundiert. Und zugleich hat Bill Johnson gesprochen über Vergebung als Speerspitze. Und er trägt ja was ganz anderes. Und Cash Luna dort aus Südamerika, den hättet ihr mal erleben müssen. Und der viele Lobpreis. Es ist wie in unserer Ehe. Man ist total unterschiedlich und hat auch ganz verschiedene Meinungen oder auch Erfahrungen. Und trotzdem ist es so wichtig, dass dort keine Konkurrenz und kein Neid reinkommt, kein Verurteilen, keine Überheblichkeit, es besser zu wissen, sondern eben Versöhnung und den anderen anzunehmen, den anderen höher zu achten. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück in der Zeit zu den frühen Vätern der Kirche. Die hatten nämlich diesen Spruch, ora et labora, bete und arbeite. Bete und arbeite meint, dass die Gegenwart Gottes die Grundlage der Arbeit ist. Aus dem Sein hinein ins Tun. Wir empfangen so viel Segnung und Zusagen von Gott und können ihm begegnen in so einer Worship-Zeit. Und zugleich wissen wir, da ist auch eine Dienstanweisung Gottes da. Liebt diese Erde, die Welt, liebt die Menschen und dient ihnen. Die Gemeinde ist der Ort der Anbetung, des Seins vor dem Herrn und ein Ort der Arbeit. Die Gemeinde ist ein Ort der Freude und ein Ort des Dienstes. Ein Ort des Singens, des Betens und des Predigens und ein Ort des Nachdenkens, des Planens und Bauens. Wichtig ist, dass wir aus unserer Konsumhaltung rauskommen, die vielleicht in vielen Kirchen und Gemeinden auch teilweise bei uns da sein mag, weil die ist nämlich für die heutige Welt so bedeutungslos und so belanglos, so wirkungslos. Gott möchte sein Licht und sein Heil, sein Leben in die Gemeinde geben und durch sie wirksam werden lassen. Als es damals in Jerusalem zu Pfingsten dieses geistliche Leben aufsprudelte und so eine riesige Gemeinde entstanden ist, dann können wir lesen in der Apostelgeschichte 2,42, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und dann im Vers 43, jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Gott schenkt uns den Mut, die rechten biblischen und geistlichen Schlüsse für den Aufbau der Gemeinde zu ziehen, aus dem Wort Gottes heraus und in der Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Ich möchte noch kurz zu der zweiten Bibelstelle kommen, die mir in dem Zusammenhang wichtig ist, aus Lukas 6, Vers 37 bis 49. Und da heißt es, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden, verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Bei diesem Freisprechen geht es um Vergebung. Ja, und wenn wir diesen Vers lesen, ihr müsst mal den ganzen Kontext dann zusammenlesen, dann bedeutet es nicht, dass wir eben sagen, wir brauchen nicht mehr richten, wir dürfen nicht mehr urteilen über den anderen, also kann ich tun und lassen, was ich will. Nein, es gibt in der Bibel ganz oft ein Falsch und Richtig und ein Richten. Und es gibt das gültige Wort Gottes und die Maßstäbe Gottes für unser Leben, an denen wir uns messen lassen dürfen, weil die zu unserem Besten sind, Gutes sind für uns, zu unserem Schutz, zu unserem Wohlbefinden. Aber weil eben das Wort Gottes da ist in seiner Wahrheit und in seiner Klarheit, ist es für uns Christen manchmal so die Tendenz, boah, ja, wir werden ja irgendwo da gemessen und irgendwie schon beurteilt und halt das irgendwas zu mir zu sagen. Vielleicht sind wir deshalb so manchmal geneigt, auch das über dem anderen zu tun, den anderen zu beurteilen oder zu richten. Aber es ist so wichtig, dass wir nicht in dieses Urteilen kommen, weil bei dem Urteilen ist es so schnell, dass wir uns über den anderen erheben, dass wir uns besser darstellen, den anderen klein, dass wir denken, wir wissen es anscheinend besser, ich behandle den anderen ungerecht oder ich lenke vielleicht auch von meinen Unzulänglichkeiten ab. Wir sollen nicht verurteilen und nicht urteilen, aber es ist auch nötig, dass wir manchmal Bewertungen vornehmen. Gott will, dass wir urteilsfähig werden im Sinne Gottes. Gesundes biblisches Urteilungsvermögen ist wichtig. Und es begegnet uns ja landläufig. Wenn du irgendeinen Menschen triffst, hier oder draußen, dann ist es so, du machst jetzt eigentlich manchmal sofort einen Eindruck. Irgendwie läuft es automatisch innerhalb von Sekunden, einen unbekannten Menschen einzuschätzen. Oder denk nur mal dran, dass die den besten Beruf der Welt gewählt hat, neben meinen, die Lehrer, die jetzt wieder zurückgehen in ihre Arbeit, ja, die sind dabei, Menschen zu bewerten. Oder als Ausbilder oder irgendwie als jemand, der Arbeitgeber ist. Aber auch wenn wir unseren Nachbarn begegnen oder die Kollegen, so schnell sind wir in dem Beurteilen. Das passiert auch in der Familie. Das machen selbst Kinder unter sich schon. Oder eben im Gemeindekontext. Wichtig bei Jesus ist, wenn ihr das durchliest in dieser Lukas-Stelle, er fängt an und spricht über Feindesliebe und sagt dann, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und dann setzt er das an, hey, mit dem Maßstab, mit dem ihr messt, mit dem werdet ihr gemessen werden. Es geht ihm um eine faire Sache darin, um eine faire Beurteilung. Und dann kommt die Story mit dem Balken im eigenen Auge, während ich den Splitter in dem Auge meines Bruders rausziehen will. Gott will nicht, dass wir heucheln. Gott will uns da rausholen. Und das will, dass wir eben in liebevollem Ermahnen vielleicht dann endlich irgendwann den Splitter rausziehen können. Und man wird es an der Frucht, an dem Output, den Worten und den Taten der Menschen sehen. Es ist wichtig, nicht zu urteilen, weil wir uns nicht in die andere Person immer hineinversetzen können, weil wir nicht immer wissen, was der andere gerade durchmacht, was der erlebt hat, was in ihm vorgeht. Und wir unterstellen vielleicht etwas, ohne die Gesamtsituation zu kennen. Wir dürfen auch nicht Gläubige verurteilen, nur weil sie vielleicht den Glauben anders praktizieren als wir. Wir können niemanden als spirituell unreif einstufen, weil er anders betet, sich anders kleidet oder seinen Glauben eben anders lebt. Hat er irgendwie ein Tattoo, wo du dich dran stößt, oder warum betet der jetzt nicht laut hier in der Gruppe? Ja, das ist so schnell, kann das passieren. Es ist wichtig, dass wir diesen kritischen Geist aus Jesu Kirche rauskriegen, weil der zerstört, diesen urteilenden Geist. Er kann schon Menschen da zerbrechen, die Seele. Er kann auch Menschen abhalten davon, ihre Fähigkeiten einzubringen. Und es ist immer die Gefahr drin von Besserwisserei, von Stolz. Und Gott widersteht den Hochmütigen. Aber zugleich ist es wichtig, dass wir ein Urteilsvermögen haben, was die Kirche schützt und uns. Weil so wie es in der Jahreslosung von 2025 heißt, prüft alles und das Gute behaltet. Es ist wichtig, dass Jesus Dinge liebevoll in seinem Erbarmen klar benannt hat und dass er dennoch die Menschen geliebt, respektiert und sie geehrt hat. Es ist aus dieser Story von der Maria und der Martha so wichtig, dass wir einander brauchen. Auf der Grundlage von Vergebung und Annahme und Liebe an diesem sicheren Ort sei eine Martha mit der Gesinnung, mit dem Herzen von Jesus. Und wenn du das Zuhören bei Jesus nicht kennst, entweder weil du gar nicht Jesus kennst, weil du noch gar nicht mit ihm in Kontakt bist, dann will Jesus, dass du zu ihm kommst. Dann will Jesus, dass du zu ihm gehst und dass du ihn kennenlernst. Lass uns gemeinsam noch in einen Song gehen, der das ausdrückt. Jesus, wir glauben und wir vertrauen dir. Wir haben das gute Teil gewählt. Wir wollen immer wieder das gute Teil, nämlich dich wählen und in deiner Nähe, in deiner Gegenwart sein. Jesus, nimm du jeden kritischen, verurteilenden Geist aus unseren Beziehungen, aus der Gemeinde raus. Jesus, schenk du uns ein reifes, gutes Urteilungsvermögen.
Das war's für heute. Falls du jetzt gerne mit uns ins Gespräch kommen würdest, schau gerne auf Instagram oder auf unserer Homepage arche-augsburg.de vorbei. Wir freuen uns, wenn du diesen Podcast weiter verfolgst oder uns in Augsburg besuchen kommst.